schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute da sein darf und ein paar Gedanken über Ostern weitergeben kann. Ich bin, wie gesagt, der Stefan, wohne mit meiner Familie in Seekirchen in Flachgau. Da zeige ich kurz ein Bild. Das ist meine Frau, die Tanja, und der Matti und der Andi und die kleine Heidi. Die haben wir jetzt ganz frisch. Genau. Ich war gestern mit meiner Frau auf einer Hochzeit und es war gewaltig. Also ihr kennt das eh, wart sicher auch schon auf einige Hochzeiten. Es ist einfach so eine Freude. Ich zeige euch ein Bild von den zwei. Ganz junge Leute. Und es war so richtig schön. Also du hast gesehen, wie gern sie die haben. Einfach eine Freude. Es ist irgendwie vollendetes Glück. Die sind jung, die sind gesund, die sind glücklich. Sie lieben sie über alle, über beide Ohren. Perfekt, kannst du sagen. Und doch gibt es eine Gefahr, die selbst so ein schönes Glück eigentlich jederzeit bedrohen kann. Gell? Und das ist der Tod. Das hört sich jetzt vielleicht schräg an für dich. Aber wahre Geschichte, Bekannte von uns, die haben Ende letzten Jahres geheiratet. Und wisst ihr, was passiert ist? Auf der Hochzeitsfeier haltet der Brautvater auf einmal seine tote Frau in die Hände. Während dem Tanzen. Unfassbar. Also stell dir das mal vor, es ist der große Freudentag deiner Tochter. Okay. Gibt keine größere Freude. Deine Tochter hat so einen lieben Mann gefunden. Und plötzlich haltest du deine tote Frau in die Arme. Der Tod ist irgendwie der größte Feind von uns Menschen. Es ist egal, wie glücklich, wie gesund, wie erfolgreich, wie jung du gerade bist. Der Tod kann in einem Augenblick das alles durchstreichen. Das ist echt total arg, diese Erkenntnis. Immer wenn ein geliebter Mensch stirbt, es ist einfach ein persönliches Thema, auch wenn ich nicht jeden persönlich kenne. Du hast das wahrscheinlich auch schon erlebt, du stehst am Grab von einem geliebten Menschen und du kannst mit dem nicht umgehen. Es zieht dir irgendwie den Boden unter die Füße weg. Oder vielleicht bist du auch selber schon in Berührung gekommen mit dem Tod. Das ist oft, wenn man so mit den Leuten redet, das ist öfter, wie man denkt. Beim Holzarbeiten, irgendwie der Baum ist einer gefallen und so Sachen. Gell? Verkehrsunfall, irgendwie wo du merkst, das war ganz knapp, das hätte schief gehen können. Ich selber habe so ein Erlebnis gehabt vor 20 Jahren. Ich war da auf dem Berg, das ist der Soleck, in die Hohen Tauern. Und es war jetzt eine zu lange Geschichte, aber es war einfach ganz knapp. Also ich habe danach gewusst, das hätte jetzt einfach vorbei sein können. Und mir hat damals der Gedanke nicht mehr loslassen, wo wäre jetzt, wenn es mich erwischt hätte? Gibt es wirklich einen Gott? Gibt es wirklich sowas wie einen Himmel? Gell? So ein vollkommenes Leben bei Gott dann? Und wenn, wäre ich dort? Hätte es gereicht sozusagen mein Leben? Gell? Die Gedanken haben mich einfach nicht mehr loslassen. Und ich habe trotz meiner Religiosität keine Antworten gehabt auf die Fragen. Ich bin nämlich fast jeden Sonntag in die Kirchen gegangen, ich habe bei der Jungschau mitgearbeitet und trotzdem, gell, wo das passiert ist, habe ich gemerkt, ich habe überhaupt keine Gewissheit in meinem Leben. Ein gutes Jahr später habe ich dann ein zweites einschneidendes Erlebnis gehabt in meinem Leben und zwar habe ich die zwei Leute kennengelernt. Besser gesagt, ich bin in einer WG mit einer gekommen und dann habe ich gemerkt, dass diese Frage bezüglich Leben nach dem Tod, für die zwei war das irgendwie kein Thema mehr. Also die haben da irgendwie Gewissheit drüber gehabt und ganz eine positive Hoffnung. Gell? Also mir ist das noch in die Glieder gesteckt, dieses Bergerlebnis, dieser Bergunfall, weil ich gewusst habe, du musst gar nicht irgendeinen Blödsinn machen und auf den Berg gehen, das kann dich eigentlich im Verkehr auch jeden Tag erwischen. Gell? Und bei den zwei war das irgendwie anders. Die haben da so eine Hoffnung gehabt. Und dann habe ich noch was gemerkt, wenn du zusammen wohnst, du lernst dich relativ schnell kennen, gell? Die haben eine Freude gehabt, das habe ich nicht gekannt. Also mein Leben, das war halt immer so, gell? Kennst du das vielleicht, so Achterbahn? Je nachdem, wenn Gott alles läuft, wie ich mir das vorstelle, dann geht es mir gut. Und sonst gibt es immer mehr diese depressiven Verstimmungen, wo du einfach denkst, was hat das Leben überhaupt für einen Sinn, gell? Die Frage hat mich nämlich schon beschäftigt. Was hat das Leben eigentlich für einen Sinn, wenn es so zerbrechlich ist und so vergänglich, dass es eigentlich jeden Moment so aussehen kann? Und das ist es, gell? Wir wissen das nicht. Na gut. Das hat mich total angezogen, dieses Leben. Und ich habe dann mitgekriegt, die lesen in der Bibel. Wer liest denn in der Bibel? Also, ich habe davor keinen Menschen kennt, der in der Bibel liest. Ich glaube, nicht einmal unser Pfarrer im Dorf hat in der Bibel gelesen. Aber dem in der Bibel gelesen, und das war keine religiöse Pflicht irgendwie, das müssen wir jetzt oder so, gell? Sondern für den war das so, als wie wenn Gott persönlich zu einer redet, wie eine persönliche Nachricht von Gott. Und auch bet haben sie, und das war wieder anders, wie ich das kennt habe. Ich habe ja nur kennt, so halt, was weiß ich, Vater unser anratschen, und da habe ich mir immer schon ein bisschen schwer dann, dass man das so überleiert, 100-mal, 10-mal, 15-mal. Und die haben einfach so mit Gott geredet, wie wenn er da war. Also wie wenn ein guter Vater, gell, so ein vollkommener Vater, so haben die mit Gott geredet. Und das hat mich fasziniert. Und so habe ich dann angezogen durch dieses Leben, mit 23 Jahren, das erste Mal in meinem Leben, mit einem suchenden Herzen in die Bibel reingeschaut. Ich glaube, in der Schulzeit haben wir mal irgendwann müssen oder so. Aber dann habe ich das erste Mal diese Bibel zur Hand genommen und habe irgendwie so erbetet, Gott, ich möchte kennenlernen. Gell? Ich möchte es auch haben, was die Leute haben. Und ich bin dann eigentlich aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Gell? Es hat dazu geführt, dass ich meine Meinung über das Buch geändert habe, über die Bibel. Es hat dazu geführt, dass ich meine Meinung über Gott geändert habe. Und es hat letztlich dazu geführt, dass ich verstanden habe, Gott hat eine Lösung für unser größtes Problem, nämlich für diesen Tod, der in einem Augenblick alles auslöschen kann. Genau, und da möchte ich euch jetzt einfach ein paar Aussagen aus der Bibel zeigen zu diesem Thema. Schaut euch das einmal an. Der Paulus schreibt einmal in einem Brief, unser Retter Jesus Christus ist gekommen, und so lautet die rettende Botschaft. Er hat dem Tod die Macht genommen und das unvergängliche Leben ans Licht gebracht. Also er sagt, der Herr Jesus ist als Retter gekommen und die rettende Botschaft ist das, dass er dem Tod die Macht genommen hat und unvergängliches Leben ans Licht gebracht hat. Das, sagt der Apostel Paulus, ist die rettende Botschaft. Jesus Christus ist gekommen, um uns aus dieser Knechtschaft des Todes, gell, wo man weiß, das kann euch jederzeit passieren, zu erlösen. Wir haben vorher schon darüber gesprochen, der Tod, der streicht euch alles durch. Gell. Egal wie gut es dir gerade geht und wie schön alles ist, der streicht alles durch. Aber bei Jesus war das eben anders. Jesus hat vor seinem Tod schon angekündigt, ich werde sterben, aber nach 3 Tagen werde ich wieder auferstehen. Und genau so ist es passiert. Also er ist am Kreuz hingerichtet worden, er ist da begraben worden, aber erst dann am 3. Tag die Frauen zum Grab hinkommen, um den Leichnam von Jesus zu salben, ist das Grab leer. Gut, jetzt sagst du vielleicht, Moment, könnte es nicht sein, dass die Jünger da gekommen sind und die haben den Leichnam gestohlen, und dann haben sie gesagt, der ist auferstanden. Oder? Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Es gibt so, das behaupten Leute. Das wäre natürlich theoretisch möglich, aber es spricht einfach alles dagegen. Und da möchte ich euch jetzt ein paar Punkte zeigen. Erstens, das Grab war bewacht. Also genau wegen dieser Befürchtung, dass sie das machen könnten, ist das Grab bewacht worden. Mit römischen Soldaten. Und da war es so, wenn ein römischer Soldat bei der Wache eingeschlafen ist, darauf ist die Todesstrafe gestanden. Also ihr könnt euch vorstellen, wie die das Grab bewacht haben, gell? Wenn da mehrere sind. Wie unwahrscheinlich ist das, dass man da eben diesen Leichnam sozusagen entführen könnte. Ein zweiter Punkt, Frauen als Zeugen. Die ersten Menschen, denen Jesus erschienen ist, waren Frauen. Und ihr müsst wissen, damals in dieser Gesellschaft, da waren Frauen einfach nicht viel wert. Das war anders wie heute. Es war zum Beispiel so, dass Frauen bei Gericht nicht einmal als Zeugen zugelassen worden sind. Weil die Leute haben gesagt, das ist nicht verlässlich. Und es ist aber genauso, dass Jesus als erstes Frauen erschienen ist. Also wenn diese Geschichte erfunden wäre, gell, dann würde man das nie so konstruieren. Sondern da wären Männer und das wären die ersten Zeugen, das wären die Helden, die Jesus auferstanden gesehen haben. Aber so ist es nicht. Es waren Frauen. Ein weiteres Indiz, dass die Geschichte einfach wahr ist. Wahrscheinlich das stärkste Indiz, die Jünger, die haben selber nicht geglaubt, dass Jesus aufersteht. Obwohl er es ja noch vorausgesagt hat. Also die Menschen, die sich am meisten gewünscht haben, dass dieser Jesus wieder lebt, gell, weil sie über drei Jahre mit diesem Herrn Jesus unterwegs waren, die haben das selber nicht glauben können. Wie Jesus vor einer steht und er zeigt ihnen die Wundmale, gell, an den Händen und an der Seite da, sie können es nicht glauben. Sie fürchten sich, sie glauben, das ist ein Geist. Und Jesus hilft ihnen, gell, er sagt, ihr könnt es mir angreifen. Ich bin es, ja, ich bin wirklich gestorben für euch, aber ich bin auferstanden. Ihr könnt es mir angreifen. Und dann hat er noch gegessen mit ihnen, gell, alles, um zu zeigen, er ist kein Geist, sondern er ist tatsächlich auferstanden. Also es war kein Wunschdenken seiner Anhänger, gell, wie man das oft so hört. Gell. Sie haben sich das so gewünscht und irgendwann haben sie es dann halt geglaubt, dass das wirklich passiert wäre. Ein vierter Punkt, die Berichte über die Erscheinungen von Jesus. Also man liest in der Bibel, dass Jesus sie 40 Tage lang, gell, nach dieser Auferstehung immer wieder zeugen hat lassen. Immer wieder. Von verschiedensten Menschen. Und der Paulus berichtet circa 20 Jahre später Folgendes. Er schreibt, denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe. Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er Petrus erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Das sind zwei faszinierende Dinge. Der Paulus betont zweimal nach den Schriften. Er sagt, das ist alles schon vorhergesagt. Da haben wir jetzt heute nicht Zeit, aber das ist tatsächlich im Alten Testament Jahrhunderte zuvor, sind ganz genaue Details geschildert, zum Beispiel von der Kreuzigung von Jesus. Und das hat sich alles buchstäblich erfüllt. Und das Zweite, was faszinierend ist, er ist 500 Menschen auf einmal erschienen. Wie realistisch ist es, dass 500 Leute gleichzeitig die gleiche Einbildung haben? Das ist unwahrscheinlich, oder? Es sind einfach so Indizien, dass das wirklich passiert ist. Und der Paulus betont noch eine Sache, schaut einmal, er sagt, dass diese von diesen 500 die meisten noch leben. Warum macht er das? Ganz einfach, stellt euch einmal vor, in 20 Jahren wird ein Buch rauskommen, gell? Da in Rohrbach, in so einer Chronik, und da wird jemand behaupten, am 6. April 2025, da war so ein arger Wintereinbruch, gell, im Bezirk Rohrbach, da hat es einen Wetterschnee gehabt. Was darfst du tun, wenn das rauskommt?
Nachfragen.
Du darfst nachfragen oder du darfst sagen, nein. Hey, ich vor 20 Jahren war ich in Rohrbach. Ich bin ein Rohrbacher. Ich wohne da. Und da hat es gar keinen Schnee gehabt. Da hat die Sonne gescheint. Okay. Verstehst du das? Deshalb sagt er, die leben noch. Das heißt, man hat diese Zeitzeugen befragen können. Beziehungsweise, oder die hätten was gesagt. Gell? Die hätten gesagt, das ist ein völliger Blödsinn. Aber das ist eben nicht passiert. Es gibt sogar außerbiblische Quellen, das ist ein bisschen ein längerer Text, aber es ist irgendwie so gewaltig. Da gibt es einen gewissen Flavius Josephus, einen jüdischen Geschichtsschreiber, und der hat 93 nach Christus das niedergeschrieben. Und das, ich habe das einfach aus Wikipedia ausgekopiert, das ist für jeden zugänglich. Er sagt, um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mann, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er vollbrachte nämlich ganz unglaubliche Taten und war der Lehrer aller Menschen, die mit Lust die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden an sich. Dieser war der Christus. Und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der Vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch seine früheren Anhänger ihm nicht untreu. Denn er erschien ihnen am dritten Tage wieder lebend, wie gottgesandte Propheten dies und tausend andere wunderbare Dinge von ihm vorhergesagt hatten. Und bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen, fort. Also wenn du irgendwie ein wissenschaftlich orientierter Typ vielleicht da bist, gell, und du möchtest da eine Gewissheit haben, es gibt nichts Verlässlicheres wie das, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Es ist wirklich eine historische Tatsache. Er hat wirklich den Tod besiegt. Das ist gewaltig. Die Frage ist jetzt natürlich, was hat das mit mir zu tun? Okay, ja, gut, das ist glaubwürdig. Jesus hat den Tod besiegt, aber was hat es mit mir zu tun? Und dazu müssen wir uns jetzt noch einmal diese Aussage von vorher anschauen. Lest euch das bitte noch einmal kurz durch. Vielleicht findet ihr da eine Verknüpfung zu unserem Leben. Es gibt in diverse eine Verknüpfung zu uns. Vielleicht findet es wer. Ja, genau. Das ist die Verknüpfung zu uns. Für unsere Sünden. Okay? Also, das war damals, wo ich zum Bibellesen angefangen habe, für mich der Durchbruch, vom Verständnis her. Weil das ist für mich nicht zusammengegangen. Da ist dieser Jesus, der diese ganzen Wunder tut. Und das war für mich glaubwürdig. Du kannst dir die Welt sowieso nicht erklären ohne Wunder. Gell? Also, jeder, der Kinder hat und nicht an Wunder glaubt, da muss ich mich wundern. Ja, das ist einfach nur ein Wunder. Und die ganze Natur und alles. Also das ist dieser Jesus, der Tote auferweckt, der Blinde heilt, der Gelähmte wieder gehend macht und. Ja. Tausende Wunder. Also offensichtlich der allmächtige Gott in Menschengestalt. Aber warum kommt der dann zum Schluss so unter die Radeln? Warum stirbt er an so einem grauenhaften Tod am Kreuz? Hätte er das nicht verhindern können? Das hätte er verhindern müssen können, oder? Wenn er diese Macht hat, dann kann das ja auch kein Problem sein, dass er das verhindert. Und das ist für mich nicht zusammengegangen. Und durchs Bibellesen habe ich dann irgendwann verstanden, dieser Jesus hätte es natürlich verhindern können, aber er wollte an diesem Kreuz sterben. Das ist eigentlich der Grund, warum er gekommen ist. Gell? Einerseits, um uns zu zeigen, wie Gott ist, er ist irgendwie auf unsere Ebene gekommen, damit wir verstehen, dass wir uns vorstellen können, wie Gott ist, wirklich vom Wesen, vom Charakter. Aber dann ist er gekommen, um eben für unsere Sünden zu bezahlen. Und es kann nur jemand für die Sünden von wem anders bezahlen, der selber keine hat. Okay? Stell dir mal vor, ich hätte 10 Millionen Euro Schulden und du hast vielleicht nur 300.000, weil du gerade Häusl baust. Du kannst mir nicht helfen, weil du selber Schulden hast. Und jeden Menschen irgendwie betrifft es, oder? Also kennst du einen Menschen, wo du sagen kannst, der hat überhaupt keine Fehler, keine Sünden, das gibt es nicht. Gell? Ich weiß nicht, wie es dir geht bei diesem Wort Sünde, gell? Ich habe das jetzt doch nochmal so aufgeschrieben. Weil die Menschen denken einfach so verschiedenste Dinge. Gell? Sünde, also, was ist das überhaupt für ein Wort? Gell? Wer redet nur über Sünde? Es gibt Frauen, die reden über Sünde, wenn sie ein Törtchen zu viel essen. Dann habe ich wieder gesündigt. Oder manche Männer sagen, ich habe eh keine Bank ausgeraubt und ich habe auch keinen umgebracht und deshalb betrifft mich das nicht. Und ich habe ein bisschen ähnlich gedacht. Gell? Ich habe die 10 Gebote, das war mir schon ein Begriff. Und jetzt vielleicht jetzt nicht perfekt gehalten, aber insgesamt steige ich da gut aus. Und dann komme ich da beim Bibellesen einmal so in die Bergpredigt und dann steht da zum Beispiel von Ehebruch. Gell? Und dann sagt Jesus, ja, das ist nicht erst wenn du das down hast, also wenn du mit einer fremden Frau geschlafen hast, sondern das ist, wenn du einer fremden Frau nachschaust und da so gewisse Gedanken hast. Das kommt vielleicht nie zur Ausführung, aus Angst vor den Konsequenzen, aber irgendwie in deinem Herzen, in den Gedanken ist das da. Also Jesus geht irgendwie her und hebt diesen Standard auf Gedankenebene. Und dann ist mir relativ schnell bewusst worden, ich bin dann nochmal durch die 10 Gebote, dass ich eigentlich bei jedem Einzelnen durchfalle. Und das, obwohl ich kein super Bösewicht bin, weißt, ich habe wirklich keinen umgebracht. Aber mir ist bewusst worden, wie stehe ich da vor diesem heiligen Gott. Gell? Und gar nicht nur wegen der Dinge, die ich so zwischenmenschlich irgendwie schlecht gemacht habe. Mein Egoismus und meine Undankbarkeit und was weiß ich. Gell? Sondern einfach auch, wie ich mit Gott umgegangen bin. Das ist mir dann einmal so bewusst worden. Gell? Also, ich verdanke Gott alles, oder? Also, wo kommt alles her? Wo kommt unsere Nahrung her? Du sagst, ja gut, das Kaffee beim Adek oder vom Bauern, ja, aber wer hat sich das ausgedacht, wenn der Bauer da ein kleines Samenkörnchen reinhaut, dass da was wächst? Das ist alles von Gott. Gell? Wo kommen die Dinge her, die wir genießen? Gell? Wenn wir so gerne mal in die Berg fahren oder ans Meer, das ist alles von Gott. Er hat die Welt gemacht. Gell? Familie, das ist alles von Gott. Das hat alles er sich überlegt. Und da ist mir bewusst geworden, gell, ich nehme zwar alles von Gott, gell, alle diese Dinge genieße ich und nehme ich, und er darf mir sogar immer wieder helfen, wenn es mir schlecht geht, und dann gehe ich wieder auf Abstand, pfusch mir nicht rein. Aber mit ihrem selber will ich eigentlich nichts zum Tun haben. Das ist so arg irgendwie. Gell. Ich habe mir dann einmal gedacht, wenn meine Kinder so mit mir umgehen würden, gell, das würde mir einfach das Herz brechen. Was weiß ich, wenn unser Andi sagen darf, mit 15, du Papa, also du darfst mir eine Ausbildung zahlen und eine Wohnung, aber bitte mit dir selber möchte ich echt nichts zum Tun haben. Bitte pfusch mir nicht rein. Das würde mir das Herz brechen. Und wenn du Kinder hast, dann verstehst du das genauso. Gell. Und wie ist das für Gott? Gott stellt sich in der Bibel immer wieder vor als vollkommener Vater. Das ist das Bild. Das möchte er für dich und mich sein. Und ich habe dann damals gemerkt, gell, was für ein riesiger Sündenberg da zwischen mir und Gott ist. Und dieser Sündenberg, der trennt mich von Gott. Das war mir dann irgendwie klar. Okay. Und wegen dieser Trennung von Gott, der ja die Lebensquelle ist, muss ich sterben. Das habe ich mich nämlich auch mal gefragt. Warum ist das Leben überhaupt so? Warum muss man sterben? Könnte man nicht einfach ewig leben? Weißt, also das kennst du vielleicht auch, oder? Diese Sehnsucht in dir drinnen. Warum ist das überhaupt so vergänglich? Das ist von Gott. Die Bibel sagt, er hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Okay. Aber weil wir irgendwie durch unsere Sünden von Gott getrennt sind, sind wir so ähnlich wie so ein saftig grünes Blattl, gell? Was passiert, wenn du das abreißt? Es verwelkt, gell? Eine Zeit lang ist es vielleicht noch ganz schön, so wie im Herbst, aber es stirbt. Und so ist irgendwie unser Leben, oder? Es geht eh noch ganz gut, aber das Ende ist fix, wir müssen sterben. Weil wir einfach von dieser Lebensquelle weggerissen sind, von Gott. Gell? So wie das Blattl einfach nicht mehr am Baum hängt. Und das Herrliche ist, Gott hat eine unfassbare Lösung für uns. Das ist dieses Wunderbare. Er wird in Jesus Christus Mensch, kommt auf die Welt, lebt ein sündloses Leben und stirbt an diesem Kreuz als unser Stellvertreter. Das hat ein Mensch werden müssen. Und sündlos leben müssen, damit er da für unsere Sünden bezahlen kann. Das ist unfassbar. Er übernimmt selber den Schaden. Und deshalb kann er jetzt jedem Menschen Vergebung anbieten. Das ist unfassbar. Und deshalb sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das hat er bewiesen durch seine eigene Auferstehung. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Das wird uns alle von den Sesseln reißen. Das ist die Lösung für unser Problem. Er sagt, wer auf das vertraut, Jesus sagt, wer auf das vertraut, dass ich für deine Sünden gestorben bin, gell? Wer auf das vertraut, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und diesen Schritt, den habe ich vor 18 Jahren tun dürfen. Gell? Das war nichts Magisches, das war einfach, ich bin im Gebet zu diesem Herrn Jesus gekommen und habe gesagt, es tut mir so leid, wie ich gelebt habe ohne dich, gell? Und alles, was in meinem Leben schiefgegangen ist, aber ich verstehe, was du für mich da hast. Ich kapiere das jetzt endlich, gell? Ich verstehe, dass du an diesem Kreuz auch für meine Sünden gestorben bist. Und ich danke dir so dafür und ich möchte jetzt ein neues Leben an deiner Hand anfangen. Und das war der Tag, an dem mein Leben neu geworden ist. An dem mein neues Leben begonnen hat. Gell? Ich habe da noch das Bild rein, das ist irgendwie so ein Sinnbild für mich. Da bin ich mal auf dem Berg gewesen, auf dem Schober. Und dann habe ich meinen Rucksack auf das Kreuz aufgehängt. Das ist irgendwie, was damals passiert ist. Gell? Ich habe diesen Sündenrucksack. Gell? Ein Rucksack, wenn du schon mal lange Bergtour gegangen bist, dann kennst du das. Das zieht dich alle. Gell? Wenn du so ein richtiger lange Bergtour und du hast 20 Kilo am Buckel, wenn du zum Big-Gipfelkreuz kommst, das Erste, was du tust, ist Rucksack haben. Und dann hast du das Gefühl, du kannst fliegen. Und so ein bisschen ähnlich war das damals. Ich habe diesen Sündenrucksack, der meine Seele angezogen hat, gell? Wo ich so ein schlechtes Gewissen auch gehabt habe und was mich so niedergedrückt hat, das habe ich abgeben dürfen. Und wie auf dem Bild, gell, dann hat sich der Nebel gelichtet in meinem Leben. Und die Sonne ist irgendwie aufgegangen, ganz neu. Gell, ich habe auch diese Freude und diesen Frieden und diesen Sinn finden dürfen, den ich ein paar Monate davor bei diesen Freunden da so bewundert habe. Und seitdem bin ich wieder verbunden mit der Lebensquelle, mit Gott. Versteht es mich nicht falsch, ich glaube nicht, dass ich unsterblich bin. Ich muss natürlich sterben, wie jeder da herinnen, aber der Tod hat für mich den Schrecken verloren. Weil ich einfach weiß, was danach ist. Und es ist kein Trostpflaster, wo man beim Begräbnis irgendwann in den Himmel aufgebetet, wie man so schön sagt, wo man weiß, aber der hat mit Gott überhaupt nichts zu tun gehabt. Sondern es ist eine Gewissheit aufgrund von dieser Aussage, die der Herr Jesus da macht. Das ist Wahrheit. Und auf das darf ich mein Leben bauen und vertrauen. Und so darf ich wissen, dass der Tod für mich nur mal das Durchgangstor ist zur ewigen Herrlichkeit. Bei meinem Schöpfer und bei meinem Retter Jesus Christus. Dieses zukünftige und unvergängliche Leben, das wird in der Bibel mal so beschrieben. Da habe ich noch einen Vers rausgesucht. Da heißt, und er, also Gott, wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Also das können wir uns eigentlich gar nicht so richtig vorstellen, weil wie das sein wird. Wie das sein muss, wenn es keinen Tod mehr gibt, kein Leid, keine Krankheit. Und es ist einfach nur mehr Herrlichkeit. Es ist nur mehr vollendete Freude und es hört auch nie mehr auf. Die Bibel redet auch davon, wir werden einen neuen Leib kriegen. Wir sind schon nur mir, aber das Kreuz tut mir nicht mehr weh und ich brauche keine Brüllen mehr und so weiter. Völlige Gesundheit, ewige Jugend. Und das alles direkt in dieser engen Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Das wird einfach unglaublich sein. Und das möchte er auch dir schenken. Das möchte er jedem da herinnen schenken. Viele da herinnen haben das schon. Aber vielleicht hast das du noch nicht. Du beschäftigst dich schon. Und der Grund, warum du heute da bist, ist, dass Gott dich zieht. Sonst warst du gar nicht da. Der zieht dich, so wie er mich damals gesagt hat. Er zieht dich mit den Seilen seiner Liebe, so steht es in der Bibel. Der geht danach durch Menschen, durch Bücher, durch Umstände. Und ich möchte dich einfach herzlich bitten, dass du auf dieses Ziel reagierst und dich beschenken lässt. Weil dann ist das erste Mal wirklich frohe Ostern. Gut.
Danke, Stefan, für die mutigen Worte. Der offizielle Teil ist jetzt vorbei. Ich möchte euch einladen, dass noch ein bisschen da bleibt. Es gibt draußen jede Menge süße und salzige Snacks. Es gibt auch noch Gelegenheit, dass wir uns einfach unterhalten und uns ein bisschen kennenlernen. Es gibt auch die Gelegenheit, dass da hinten links am Büchertisch euch einfach kostenlose Literatur mitnehmt. Und zu einer Sache möchte ich euch besonders ermutigen, genau wie es der Stefan von sich erzählt hat, damals mit seinen zwei Freunden, haben es auch einige von uns Mühlviertler da erlebt, dass wir miteinander in der Bibel gelesen haben und beim gemeinsamen Bibellesen einfach draufgekommen sind, wer der Herr Jesus ist und was der Jesus von uns will. Und da möchte ich euch ermutigen, dass ihr euch eine Einladung mitnehmt. Wir möchten gern, nennen das immer Einsteiger oder Quereinsteiger, ist das neue moderne Wort, der Quereinsteiger-Bibelkreis, wo einfach Leute eingeladen sind oder willkommen sind, die sich mit den noch gar nicht so viel mit Glaubensthemen beschäftigt haben, weil das alles irgendwie nur Neuland ist. Und wenn wir gemeinsam mit diesem Mittwoch und damit am 9.4. und am Mittwoch den 14. Tag drauf, am 23.4. jeweils um 7:30, einmal bei mir im Süden vom Bezirk in Niederkoppel und bei Michi Faschinger und bei der Tabea im Norden vom Bezirk gemeinsam Bibel lesen wollen. Und wir waren ganz froh, wenn da wer Interesse hätte, dass er kommt, dass er uns einfach entweder WhatsApp schreibt oder kurze SMS oder anruft, dass wir Bescheid wissen. Genau. Also nur mal danke für jeden Einzelnen, der gekommen ist. Lasst euch Zeit, bleibt ein bisschen da und bedient euch beim Buffet und beim Büchertisch.